NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Mit Miron Tinnenberg am Mikrofon. Heute feiern jüdische Menschen weltweit das Freudenfest Purim. Es erinnert an die Rettung des jüdischen Volkes im antiken Persien und ist so im Buch Esther beschrieben. Genau genommen ist es kein Buch, sondern eine Rolle, die sogenannte Esther-Rolle aus Pergament, zu der wir später noch kommen werden. Die Purim-Geschichte erzählt kurz zusammengefasst von Haman, einem hohen Beamten des persischen Königs Ahasverosch, der historisch als Xerxes bekannt wurde. Haman wollte alle jüdischen Menschen im Reich vernichten. Doch durch das beherzte Eingreifen von Königin Esther sowie ihres Cousins und Ziehvaters Mordechai wurde Hamans Plan vereitelt und das jüdische Volk vor der Auslöschung bewahrt. Zu Purim gehört traditionell das Vorlesen der Megillat Esther in der Synagoge, also der zuvor genannten Esther-Rolle. Und immer, wenn der Name des Übeltäters Haman vorkommt, beginnen alle in der Synagoge Lärm zu machen, damit den Namen niemand verstehen kann. Das gilt im Jüdischen als großer Affront. Außerdem verkleidet sich die Gemeinde und es werden feuchtfröhliche Feste gefeiert. Eine ganz spezielle Esther-Rolle besitzt die jüdische Gemeinde in Rostock und mit dem Rabbiner dort, Juri Katnikow, der auch Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern ist, habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Herr Katnikow, Sie besitzen in Rostock eine ganz spezielle Esther-Rolle. Was hat es mit ihr auf sich?
Naja, muss man so sagen, als ich 2015 den Amt Landesrabbiner übernommen habe, das merkte ich zwar, wir haben eine historische, schöne Esther-Rolle in Universitätsbibliothek, aber keine, die wir können benutzen während unserer Gottesdienste, die koscher ist. Und bei einem der Fördervereinssitzungen für jüdisches Leben in Rostock habe ich gesagt, wir brauchen eine Rolle, wir müssen eine anschaffen. So kam zu diesem Projekt. Und für uns natürlich, da wir in der Mitte des Lebens stehen hier in McPom, wir wollen auch Teil der Gesellschaft sein. Wir wollten auch, dass Esther-Rolle, das hat eine große Ausnahme, das einzige Buch, auch die ganze Tanach, jüdische Bibel, die man kann auch mit verzieren, mit Bildern. So haben wir uns entschieden, dass wir auch neben Künstler, die in Rostock aktiv und mehr oder weniger bekannt sind, dieses Rolle zu verzieren. Das heißt, so Bilder zu machen, die zu diesem Feiertag entspricht. So entstand so dieses Projekt. Die Künstler aus Rostock, das waren 5 Künstlerinnen und Künstler, sie haben dann sozusagen die zusammen bemalt, diese Rolle. So, deswegen dieses Besonderes, die wir benutzen sie bei jedem Purimfest in unserer Gemeinde seit 2018. Und die Geschichte, die Esther-Rolle dokumentiert und die ist auch eine Unikat. Die gibt es nicht in der Welt und oft, wie gesagt, mit nicht-jüdischen Künstlern verziert. Ja, man sagt das.
Sie sprechen von den Verzierungen in der Esther-Rolle. Was ist denn in Ihrer Esther-Rolle zu sehen?
Wir haben dort auch typische Symbolik, zum Beispiel Granatapfel, Weintrauben, aber auch unter anderem dort haben wir dieses Bild von den auf dem Pferd reitenden Mordechai. Und dieses Bild unter anderem öffnet unsere Esther-Rolle, aber da gibt es auch verschiedene Tiere und auch Menschen, die dort dargestellt sind. Das heißt auch Königin Esther, auch Bösewicht Haman, alle werden da auf diese Rolle gemacht, bildlich.
Warum ist es so wichtig, zu Purim den Namen von Haman nicht auszusprechen? Oder warum macht die Gemeinde dort Geräusche, damit man den Namen nicht hören kann?
Insgesamt muss man sagen, Purim ist besonders. Das ist ein Feiertag, der in der Diaspora entstanden ist. Weil damals die Juden lebten in 127 Provinzen von diesem persischen König und dort wollte erst einmal Haman, diese Bösewicht, uns vernichten. Alle, unsere Männer, unsere Frauen, unsere Kinder, Ältere und Jüngere, alle. Die erste totale Zerstörung. Dieses Plan ist misslungen. Und so versuchen wir, wie Sie auch erwähnt haben, seinen Namen zu ausradieren, weil unter anderem in dem Buch Esther seine Genealogie, seine Abstammung wird geführt zum Amalek. Amalek ist es ein Erzfeind des Gottes, so wird es auch in 2. Buche Moses betrachten. Der führte Krieg gegen den schwachen Kindern Israel, die damals gerade frisch aus Ägypten rausgezogen sind. Und in 5. Buch Moses, als der Mose vor seinem Ableben noch letzte seine Worte auf Kindern Israel ausrichtet, der sagt ihnen, wenn ihr in gelobtes Land einkommt und euch zur Ruhe sitzt, vergiss nicht, den Erinnerung am Namen von Amalek zu vernichten. Und dieses Vernichten des Namens von Amalek, das heißt, diese deine Nachkommen Haman, üben wir dieses Gebot, das ist ein Gebot im Judentum, dieses Name zu vernichten. Und so gibt es unter anderem einen Brauch, wenn man eine neue Kugelschreiben schreibt, und man muss wissen, ob der Kugelschreiber gut schreibt, dann schreibt man den Namen von Haman auf den Blattpapier und dann streichelt ihm durch. Ja? Und so, man nicht nur prüft, ob Kugelschreiber schreibt, sondern auch streicht den Namen von Haman von dem Himmel aus Erinnerung aus. So üben wir unsere Rache. Unsere Rache ist der Name unserer, zwar wir denken sie ganz gut, der Name unserer Frevler, die wollen uns vernichten, der Geschichte, aber wir versuchen sie aus der Geschichtsbücher sozusagen ihre Präsenz wegzunehmen.
Es arbeiteten 5 Menschen an der Esther-Rolle bei Ihnen in Rostock. Es sind alles nicht jüdische KünstlerInnen. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Wie gesagt, wir wollten zeigen auch, dass diese Rolle gehört zum Rostock. Das heißt, sie entsteht in Rostock, sie wird auch in Rostock benutzt und auch sie sollte den Namen der Künstler bewahren. Wir wollten wissen, dass auch der Rostocker Gemeinschaft nimmt daran teil. Die Gemeinde ist nicht alleine, von alleine lebend, aber auch sie ist Teil der Rostocker Leben und auch in Rostock lebende Künstler auch teilnehmen in unserem sozusagen religiösen Leben. Und ich musste diese Menschen zuerst natürlich unterrichten. Wie darf man schreiben? Welche Materialien darf man benutzen bei Bemalen, damit das nicht sofort in halber Stunde sozusagen abfällt, in einem Jahr, sonst auf Jahrhunderte besteht, weil eine Rolle kann Jahrhunderte, wenn keine Pogromen kommen, sie kann auch die Jahrtausende überleben. Und das ist auch ein Zeichen für die Ewigkeit über unsere Gemeinde, über die Künstler, die damals in Rostock aktiv waren.
Sie selbst haben Wurzeln in der Ukraine. Wie in der Purim-Geschichte geht es auch in der Ukraine um Aggressionen, die das Leben bedrohen. Wie weit hat Purim für Sie auch eine ganz aktuelle Bedeutung?
Es geht nicht nur jetzt insgesamt in der Ukraine. Die Gewalt in der Welt findet überall statt. Und immer wieder, neulich haben wir ganz frische Nachrichten aus Syrien. Dort wird auch ein großes Massaker, wenn nicht der Genozidversuch gegen Aleviten auch stattfindet. Ja. Das ist, wie gesagt, Ukraine natürlich, da ich stamme selber aus der Ukraine, bin dort groß geworden. Natürlich der ganze Krieg, die Menschen, die dort sterben und alles vernichtet. Ja. Und um irgendwelche höher erklärte Ziele, die für mich als Person schwierig nachvollziehbar sind, natürlich hat auch eine gewisse Bedeutung, aber auch Israel, weil im Grunde genommen Purim ist Teil jüdischer Geschichte, weil der Ausgang der Geschichte war, dass diese Haman, diese Bösewicht will, die Juden vernichten. Das alles natürlich macht mich auch traurig, weil die Menschen so viel Blut vergießen über irgendwelche sogenannte höhere Ziele, was auch immer diese erklären, ihre höhere Ziele.
Und dennoch ist ja Purim ein Freudenfest. Und Sie sprechen es auch an. Es gibt einfach so viel Gewalt momentan auf der Welt, so viel Unsicherheit. Wie leicht fällt es Ihnen, so ein absolutes Freudenfest zu feiern, bei dem ja sogar gefordert wird, dass man so betrunken sein soll, dass man Gut und Böse nicht mehr voneinander unterscheiden kann?
Ja, die Frage stellen wir nicht noch heute. Aber schon, wie gesagt, dieses Pflicht zu feiern wird auch erhalten nach messianischer Zeit. In messianischer Zeiten auch Purimfest wird bleiben, weil an diesem Fest unter anderem die Kinder in Israel haben auf sich aufgenommen, das heißt das jüdische Volk, die Tora zu folgen, der Gebote des Gottes zum Erfüllung zu bringen. Und egal, ob wir damals so stark ausgesetzt haben, wir haben gerade jetzt überlebt und man konnte sagen, ja, das können wir vergessen. So lange in der Geschichte, fast 2.500 Jahre. Nein, wir müssen feiern. Das ist auch eine religiöse Pflicht zu feiern, auch wenn uns nicht gut geht. Und das war auch vor 3 Jahren, als genau in Ukraine Nordkrieg ausgebrochen hat. Das war der Krieg keine Monate lang. Und trotzdem, man musste sie feiern. Auch in Israel, so schwierige Massaker war, wo seit Shoah, wir haben das nie gesehen, trotzdem, wir müssen feiern. In diesem Tag ist es auch wie in der Trauertagen, wir müssen trauern, obwohl wir haben vielleicht einen guten Anlass und zu freuen.
In dem Sinne, Chag Purim Sameach, ein fröhliches Purimfest wünsche ich Ihnen und vielen Dank für das Gespräch, Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern, Juri Kadnikow. Wie immer können unsere Gäste und Gästinnen auch ein Lied mit jüdischem Bezug auswählen. Herr Kadnikow, welches Lied haben Sie uns mitgebracht?
Ja, ich wurde von den 3 Kantoren Erev Shel Shoshanim. Es ist ein schöner Bezug auf gelobtes Land, auf Land Israel. Und Shoshana, der Wort Shoshana ist es einerseits Lilie, die andere Rose übersetzen. Das auch hat Bezug auf jüdische Volk. Ja. Und in diesem Lied geht natürlich über die Liebe. Und die Liebe, ich denke, was diesem Welt jetzt am meisten fehlt, ist die Liebe. Liebe zueinander, Liebe zu Mitmenschen. Und deswegen diese Erev Shel Shoshanim mit 3 Kantoren, die mit unterschiedlichen 3 Stimmen singen. Ich denke, uns vielleicht dazu bewegen, mehr Liebe in diese Welt als Hass zu empfinden.
Erev shel shoshanim netzea el habustan mor besamim ulevona leragelech miftan Erev shel shoshanim netzea el habustan mor besamim ulevona leragelech miftan Laila yored leat veruach shoshan noshbat Hava el chashlach shir balat zemer shel ahava Laila yored leat veruach shoshan noshbat Hava el chashlach shir balat zemer shel ahava Shachar homayona roshech malet lalim Pichel haboker shoshana ektefenu li Shachar homayona roshech malet lalim Pichel haboker shoshana ektefenu li Laila yored leat veruach shoshan noshva Hava el chashlach shir balat zemer shel ahava Laila yored leat veruach shoshan noshva Hava el chashlach shir balat זמר של אהבה.
Sie hörten die drei Kantoren mit Erev Shel Shoshanim, für viele das schönste Liebeslied. Gewünscht hat es sich der Landesrabbiner Mecklenburg-Vorpommerns, Juri Karnikow, der die Gemeinden in Rostock und Schwerin betreut. Wir bleiben auch weiterhin an der Ostseeküste und gehen jetzt nach Kiel. Vielleicht kennen Sie auch das Foto aus dem Jahr 1931. In Schwarz-Weiß zeigt es den traditionellen mehrarmigen Chanukka-Leuchter, die Chanukkia, auf einem Fensterbrett. Durch das Fenster sieht man eine riesige wehende Hakenkreuzfahne an der Häuserfront gegenüber. Es ist die Kreisgeschäftsstelle der NSDAP. Dort, am Kieler Sophienblatt 60, lebte die letzte Rabbinerfamilie der Stadt vor dem Zivilisationsbruch der NS-Diktatur. Die Rebitzen machte 1931 das vor allem international berühmte Foto. Die Familie Posner konnte sich retten und vor der Vernichtung fliehen. In dieser Woche wurde dort nun eine Gedenktafel enthüllt, die an die Familie Posner und das markante Foto erinnert. Finanziert wurde das von dem Eigentümer des Gebäudes, dem Kirchenkreis Altholstein. Andrea Ring war für uns dabei.
Das Foto ist weltberühmt. Im Zentrum der Chanukka-Leuchter vor dem Fenster. Der Blick fällt auf die Hakenkreuzfahne am Haus gegenüber, wo die Kreisgeschäftsstelle der NSDAP ihren Sitz hatte. Die Frau des Kieler Rabbiners Arthur Posner, Rahel Posner, hat es zu Chanukka im Dezember 1931 aufgenommen. Das ikonische Motiv war Vorlage für die Gedenktafel. Walter Joshua Pannbacker, Vorsitzender der liberalen jüdischen Gemeinde Kiel, freut sich über den neuen Erinnerungsort.
Als ich in den 90er Jahren nach Kiel zog, gab es fast nichts, was an die alte Gemeinde erinnerte. Und es wirkte immer so, als wenn es hier vor der Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion überhaupt nichts gegeben hätte. Man sah keine Spuren.
Die Geschäftsführerin der orthodoxen jüdischen Gemeinde in Kiel, Viktoria Ladischenski, betont die Bedeutung des Gedenkens.
Es ist wichtig, dass die Erinnerung wach bleibt. Auch für unsere Stadt und das ist unsere lokale Kiel-Erinnerung, weil das Foto sagt sehr, sehr viel über die Geschichte Kiels. Dieses Foto hängt bei uns in der Gemeinde schon seit 15 Jahren.
Mit der Aktion Lichtzeigen der Kieler Nachrichten und des Freundeskreises Yad Vashem ist der Chanukka-Leuchter vor 3 Jahren als Aufkleber in viele Kieler Fenster und selbst in das des Bundespräsidenten gelangt. Damals waren die Nachfahren der Posners aus Israel auch in der orthodoxen Gemeinde zu Gast. Eigentlich hatten sie geschworen, nie wieder nach Deutschland zu kommen, erzählt Viktoria Ladischenski.
Und als sie gekommen sind und in unserer Gemeinde waren und unseren Gottesdienst gefeiert haben, sie konnten nie glauben, dass dieselben Lieder, dieselben Gottesdienst, sie haben sich wie zu Hause gefühlt.
Und sie empfanden es als Ehre, dass die neue Synagoge, die in Kiel gebaut werden wird, nach Posner benannt werden soll.
Es war ein Kieler Rabbiner, letzter Kieler Rabbiner. Und natürlich die Erinnerung an ihn muss wahrgehalten werden.
Die Enkel und Enkelinnen von Arthur und Ralf Posner sind orthodoxe Juden.
Aber wissen Sie, wir sind alle Juden. Insofern, in dem Zweiten Weltkrieg haben die Nazis nicht unterschieden zwischen liberal und orthodox. Sie haben alle umgebracht. Insofern, die Erinnerung muss auch so wach bleiben an alle.
Hier sieht sich die evangelische Kirche zum einen in der Verantwortung, sagt die Kieler Pröbstin Almut Witt, weil es ein Teil der deutschen Geschichte ist.
Dieses Schild ist aber auch ein Aufruf an alle Menschen. Jüdisches Leben hier muss einfach sicher werden und das liegt in unserer aller Verantwortung.
Die bronzene Tafel am jetzigen Verwaltungsgebäude des Kirchenkreises Altholstein, dort wo früher das Wohnhaus der Rabbinerfamilie gestanden hat, gefällt ihr gut.
Also ich bin sehr beeindruckt, weil wir natürlich lange gerungen haben, auch was machen wir? Machen wir nur einen Text? Machen wir mit Bild was? Können wir das Foto irgendwie integrieren? Und letztendlich sieht man das Foto, also das Bild mit dem Leuchter, dem Fenster, dem gegenüberliegenden Gebäude, der Hakenkreuzfahne und dann verbunden eben mit dem Satz, den Rahel Posner damals auf die Rückseite dieses Fotos geschrieben hat.
Es sind erschreckende, aber treffende Worte, war man sich einig, die in Rahel Posners Handschrift neben dem Relief auf Deutsch und Englisch zu lesen sind.
Und zwar, Juda verrecke, die Fahne spricht, Juda lebt ewig, erwidert das Licht.
Das warme gelbe Leuchten der oberen rechten Ecke symbolisiert das Licht, das die Dunkelheit überwindet. Viktoria Ladischensky sagt es so.
Antisemitismus schreitet immer mehr fort. Unser jüdisches Leben wird immer wieder eingeschränkt, aber wir lassen uns nicht unterkriegen.
Aus kleinen Zeichen, wie der in Bronze gegossenen Erinnerung an das Schicksal der Kieler Rabbinerfamilie Posner, schöpft Walter Joshua Panbacker von der liberalen Gemeinde Hoffnung.
Dass man jetzt einen Ort hat, an dem man konkret etwas sehen und anfassen kann, was eine Brücke in die Vergangenheit schlägt und für die Zukunft erinnert und vielleicht gerade in der jetzigen Zeit, wo wir so starken Antisemitismus ausgesetzt sind wie schon lange nicht mehr.
Arthur und Ralf Posner konnten 1933 rechtzeitig über Antwerpen nach Israel fliehen. Darüber informiert die Bronzeplatte der Kieler Künstlerin Ute Dietz. Gelungen findet der Antisemitismusbeauftragte des Landesverbands der jüdischen Gemeinden in Schleswig-Holstein, Panbacker.
Sie ist tatsächlich viel kontrastreicher und plastischer, als ich das in den Entwürfen mir vorgestellt habe. Also sie ist wirklich das bekannte Foto zum Anfassen.
Andrea Ring war in Kiel und hat einen Blick auf die Familie Posner geworfen, die bis heute die Stadt prägt. Und damit folgen jetzt die aktuellen Meldungen.
Hunderte jüdische Aktivisten haben den Trump Tower in New York gestürmt und die Freilassung des palästinensischen Studenten und Aktivisten Mahmoud Khalil gefordert. Nach Angaben der Polizei wurden 98 Menschen festgenommen. Zu der Protestaktion hatte die Organisation Jewish Voice for Peace aufgerufen. Der Student war am Samstag von Beamten der Einwanderungsbehörde festgenommen worden. US-Präsident Trump bezeichnete die Protestaktionen an den amerikanischen Universitäten als antisemitisch und kündigte an, Teilnehmende festzunehmen und abzuschieben. Die US-Regierung hatte wegen des mutmaßlichen Versagens beim Schutz jüdischer Studierender die Kürzung der staatlichen Unterstützung für die Columbia-Universität verkündet. Khalil war eines der bekanntesten Gesichter der letztjährigen Proteste gegen den Krieg im Gazastreifen an der Universität. 10 Monate nach einer mutmaßlich antisemitischen Attacke während einer Veranstaltung an der Universität Hamburg muss sich eine 27-Jährige vor dem Amtsgericht verantworten. Der Frau wird Beleidigung und Körperverletzung vorgeworfen. Laut Anklage hatte sie im Anschluss an eine Ringvorlesung zu aktuellen Formen antijüdischer Gewalt eine Zuhörerin beschimpft, gewürgt, ins Gesicht geschlagen und dabei verletzt. Die Geschädigte ist Vorstandsmitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Hamburg und tritt als Nebenklägerin in dem Verfahren auf. Die verstorbene Holocaust-Überlebende Peggy Parnas soll am kommenden Dienstag auf dem jüdischen Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf beigesetzt werden. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher würdigte sie als unermüdliche Kämpferin gegen Rechtsextremismus und Diskriminierung. Als Reporterin habe sie zur konsequenten Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen beigetragen und das moralische Rechtsempfinden der deutschen Nachkriegsgesellschaft geprägt. Die Holocaust-Überlebende war am Mittwoch im Alter von 97 Jahren gestorben. Die Staatsanwaltschaft Halle ermittelt einem Zeitungsbericht zufolge wegen eines möglichen Anschlagsplans auf die Synagoge in der Stadt. Nach einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung soll Mitte Februar in der Schweiz ein 19-Jähriger festgenommen worden sein, der auf einer Messenger-Plattform über Anschlagspläne gesprochen und sich eine Waffe besorgt haben soll. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle wollte den Bericht vorerst nicht kommentieren. Die Synagoge war schon einmal Ziel eines Anschlags. Der Rechtsextremist Stefan B. hatte 2019 versucht, an Yom Kippur das jüdische Gotteshaus zu stürmen und die dort versammelten Gemeindemitglieder zu töten. Das Attentat scheiterte. Der Täter erschoss daraufhin eine Passantin und einen Mann in einem Dönerimbiss. Stefan B. wurde zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Soweit die Meldungen.
Das war Shabbat Shalom. Ich bin Miron Tenenberg und sage vielen Dank fürs Zuhören. Rabbiner Salomon Al-Mekias Siegel aus Bamberg legt jetzt die Parascha mit dem Namen Kitissa, also den aktuellen Torah-Abschnitt aus, gesprochen von Johannes Avenarius.
Zwei Verse aus dem Wochenabschnitt Kitissa sind uns sehr bekannt. Wir sprechen sie am Schabbatvormittag, wenn wir den Wein segnen. In unserem Gebetbuch lauten sie: Die Söhne Israels sollen den Schabbat hüten. Sie sollen ihn feiern in allen Generationen als ewigen Bund. Zwischen mir und den Kindern Israels ist er ein Zeichen für ewig. Im babylonischen Talmud wird gefragt, wie ist es möglich, dass man den Schabbat entweihen darf, um einen Menschen zu retten? Hebt diese Tat die Gesetze zum Schabbat auf? Rabbi Shimon ben Manzir macht darauf aufmerksam, dass ein am Schabbat Geretteter in Zukunft viele Schabbatot einhalten wird. Damit unterstützt geradezu die Rettung eines Menschenlebens am Schabbat das Gebot, ihn einzuhalten. Einem Menschen auch am Schabbat das Leben zu retten, gehört zu den Pflichten im Judentum. Es etwa nicht zu tun, steht nicht zur Diskussion. Das Leben an sich ist heilig. Diese Haltung wird in der rabbinischen Literatur erklärt. Zunächst wird auf eine Stelle im dritten Buch Mose hingewiesen. Dort heißt es: Der Ewige spricht: Ihr sollt meine Satzungen halten und meine Rechte. Denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Hier wird unmissverständlich deutlich, der Mensch soll durch das Tun der Gebote leben und nicht durch sie sterben. In der Mishnah lesen wir: Jede Tätigkeit, die wir schon vor dem Beginn des Schabbats am Freitag ausführen können, sollen wir erledigen. Sie soll den Schabbat nicht stören. Maimonides stellt nachdrücklich fest, der Schabbat soll nicht durch verbotene Tätigkeiten entweiht werden. Auch soll man sich nicht dazu verleiten lassen, diese von Nichtjuden, Frauen oder Kindern ausführen zu lassen. Die verbotenen Tätigkeiten stören die Heiligkeit. Sie führen zu seiner allmählichen Einebnung dieses besonderen Tages auf das Niveau eines gewöhnlichen Wochen- und Arbeitstages. Wie aber verhält es sich mit dem Gebot, einen Jungen an seinem achten Lebenstag zu beschneiden, wenn dieser auf einen Schabbat fällt? Auch die Brit Mila, die Beschneidung, soll am Schabbat und sogar an Yom Kippur vollzogen werden. Der babylonische Talmud kommt zu dem Schluss: Wenn es schon erlaubt ist, das Gebot der Beschneidung am Schabbat auszuüben, das ja nur auf die Korrektur eines kleinen Körperteils abzielt, dann ist erst recht die Rettung eines Menschenlebens erlaubt bzw. geboten. Hier gehen die Rabbiner nach der Auslegungsregel vor, vom Kleineren auf das Größere zu schließen. Zudem sehen Sie die Verbindung zwischen dem Schabbat und der Brit Milah in dem gemeinsamen Wort Ot, Zeichen. Im zweiten Buch Mose heißt es: Haltet meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht. Und die Beschneidung soll ein Bundeszeichen zwischen Gott und Israel sein. Auch dieser semantische Zusammenhang schließt auf alle Fälle das bedeutendere Werk der Rettung einer Seele am Schabbat ein. Halten wir fest: Man darf am Schabbat nicht zögern, ein Menschenleben zu retten. Sein Sterben darf nicht in Kauf genommen werden. Daraus folgt konsequenterweise für alle religiösen Juden, dass auch am Schabbat die Sorge um einen Kranken an erster Stelle steht. Der Arzt muss am Schabbat durch seine Tätigkeit Leben retten. Die Feuerwehr muss Brände löschen. Jede Hilfsorganisation ist verpflichtet, rettend tätig zu werden. Und in Kriegszeiten ist es den Soldaten erlaubt, den Schabbat zu entweihen, wenn sie der Verteidigung des Landes und seiner Bevölkerung dienen. Die Gesetze der Tora sind uns gegeben, um auf jede erdenkliche Weise das Leben zu fördern, Erbarmen, Gnade und Frieden in die Welt zu bringen. Auch und gerade am Schabbat.
Sie hörten die Auslegung des aktuellen Wochenabschnittes der Tora, also der fünf Bücher Moschees, von Rabbiner Salomon Al-Mekias Siegel aus Bamberg, gesprochen von Johannes Avenarius. Zum Schluss hören Sie eine Vertonung des Veshamru von Heinrich Schalit. Übersetzt lautet der Text: Die Kinder Israel mögen den Schabbat hüten, den Schabbat feiern in ihren Geschlechtern als ewigen Bund. Es singt der Madrigalchor der Hochschule für Musik in München unter der Leitung von Stefan Urlbauer.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.